Hallo und herzlich willkommen zur Folge 175 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit der Katja Lüpert von Memo Vida. Und bei Memo Vida geht es um Bestattungen zum Festpreis. Also mal was komplett anderes wie sonst. Ein digitales, modernes Bestattungsunternehmen, das aus dem Berlin-Prenzlauer Berg kommt und ja mittlerweile an 6 Standorten aktiv ist. Und die Katja, die hat früher 20 Jahre lang Brandmarketing für US-Konzerne und PayPal gemacht und ist heute Co-Gründerin und CMO von Memo Vida. Und ja, sie baut es zusammen mit dem Manuel Kaiser, der das Anfang 2024 gegründet hat. Und ja, in der Branche sind eigentlich so transparente Festpreise nicht üblich, aber damit rollen sie jetzt online den Markt auf. Bevor es jetzt direkt losgeht, noch eine kurze Podcast-Empfehlung. Und zwar, ich war im Für-Gründer-Podcast zum Thema Bootstrapping und Wachstumshebel zu Gast, Folge 311. Die findest du auf jeden Fall in den Shownotes und ansonsten auch alle Links zum Podcast. So, jetzt geht's direkt los mit der Folge mit Katja und mir. Viel Spaß! Guten Morgen, Katja, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo, Andreas.
Freut mich sehr, dass du am Montagmorgen heute hier gleich zu einer Podcast-Aufnahme am Start bist. Bevor wir jetzt direkt loslegen, kannst du mal in deinen eigenen Worten erzählen, wer du bist und was du machst?
Ich bin Katja Lübert und ich bin Geschäftsführerin von Memo Vida Bestattungen. Wir sind ein Bestattungsunternehmen, das seit knapp 2 Jahren am Markt ist.
Noch gar nicht so lang. Wenn ich es richtig weiß, hast du einen Co-Founder, den Manuel.
Mhm, genau.
Und er hat es gegründet, du bist dann später dazugekommen, richtig?
Ja, genau. Also eigentlich finde ich, ist Manuel der Gründer, ich bin nur dazugekommen.
Okay. Ja, aber es, ja, wahrscheinlich habt ihr beide mittlerweile die Arbeit sozusagen. Und okay, es ist immer interessant. Du hast vorher wahrscheinlich was komplett anderes gemacht. Kommst du aus einer Bestatterfamilie?
Nein, überhaupt gar nicht. Und Manuel auch nicht. Und das ist immer recht spannend, wenn wir mit dem Thema um die Häuser ziehen. Wir sind auch aus verschiedenen Blickrichtungen zu diesem Thema gekommen, was, glaube ich, für das Unternehmen ganz gut ist. Und ich komme tatsächlich in Anführungsstrichen aus der Werbung. Ich habe über 20 Jahre lang im Brandmarketing für sehr große amerikanische Firmen gearbeitet. Das heißt, ich bin ja klassisches Brandmarketing gewöhnt, Emotionenaufbau. Ich bin eher sehr große Budgets gewöhnt und eher sogenannte Above-the-Line-Kanäle und musste mich jetzt tatsächlich ziemlich umstellen.
Hast du dann in den USA gelebt oder von aus Deutschland für die Konzerne gearbeitet?
Ja, alles aus Deutschland raus, aber tatsächlich zum Schluss in einem kompletten US-Team, was dann natürlich irgendwie mit Zeitverschiebung auch nicht so ganz prickelnd ist immer.
Hat man andere Arbeitszeiten?
Ja.
Und wie bist du da drauf gekommen, dann bei Memo Vida mit anzufangen, mit einzusteigen?
Das war tatsächlich so ein bisschen Zufall auch. Also ich bin Anfang 2024 aus meinem letzten Unternehmen rausgegangen und habe gesagt, ich will nochmal alles auf Null setzen und überlegen, was mir Spaß macht und was ich jetzt noch machen möchte. Habe auch mit mehreren Freunden zusammengesessen, einige davon so ein bisschen mit so Coaching-Background und habe, kann ich mich erinnern, gesagt so, ja, ich möchte ganz gerne was machen, was ein bisschen näher an echten Menschen ist. Ich würde gern irgendwie Leute beraten, ohne irgendwie ein Verkäufer sein zu müssen. Mir schwebte damals ehrlich gesagt so ein bisschen sowas wie ein Reisebüro vor. Jetzt kann man natürlich gemein sein und sagen, wir sind auch eine Form von Reisebüro. Ich sagte dann so, ja, also gleichzeitig mag ich den kreativen Aspekt von meiner Arbeit und auch den strategischen. Und ein Freund sagte dann so, ja, also viele Leute aus dem Kreativbereich werden ja Trauerredner. Und dann habe ich gesagt, das wäre auf keinen Fall was für mich, weil ich viel zu emotional bin. Also mir schießen manchmal schon Tränen in die Augen, wenn ich so eine Kirche nur betrete. Ich bin auch extrem, in Anführungsstrichen, fehl an Platz, wenn ich auf unsere Trauerfeiern gehen soll. Aber das Thema hat irgendwie sofort was mit mir gemacht. Also der Freund sagte, da war gleich so eine ganz andere Energie im Raum, weil es irgendwie was ist, was mit mir resoniert hat. Weil ich gesagt habe, es ist ein Thema, was uns alle irgendwann betrifft, bei mir rückt es in Anführungsstrichen ein bisschen näher, weil ich und im Freundeskreis sind Eltern jetzt auch in dem Alter, wo einige versterben. Und ich gesagt habe, das, was ich so kenne an Bestattungsunternehmen, da würde ich nicht reingehen wollen. Und ich finde, der Umgang mit dem Thema ist so, keiner will was damit zu tun haben. Man schiebt es irgendwie immer weg. Ich sage immer, Bestattung ist für mich kommunikativ stiefmütterlich behandelt. Und deshalb hatte ich schon so ein Kribbeln in den Fingern, das irgendwie anders anzugehen. Jetzt sind wir natürlich auch nicht die Ersten, die das machen. Da war irgendwie sofort so eine Energie im Raum. Das klang dann erstmal total absurd. Dann habe ich gesagt, okay, ich kenne über ein paar Ecken jemanden, der in dem Bereich arbeitet. Ich frage mal, wie das so ist, damit zu tun zu haben. Und dann hat es tatsächlich dazu geführt, dass ich mich bei größeren Bestattungsunternehmen beworben habe. Und das Feedback war einmal, wir glauben nicht, dass du das, was du gerne machen möchtest, bei uns wirst machen können, was ich durchaus fair fand. Und das andere Feedback war so ein bisschen so ähnlich, da musste ich so ein bisschen lachen, aber also sie sind ja sehr kompetent und sie haben sich ja wirklich auch schon sehr mit der Materie auseinandergesetzt, aber also wir würden ganz gerne mit jemandem weitermachen, der mehr so ist wie wir. Also da war halt einfach die Bereitschaft zur Veränderung auch nicht so sonderlich groß. Und dann habe ich gesagt, okay, dann war das halt eine Schnapsidee, habe auch tatsächlich so ein bisschen mal so reingeguckt in Geschäftsführerposten, auch eigentlich, ich persönlich war gar nicht so sehr darauf aus, irgendwie Founder zu werden. Und weil ich eben dann auf LinkedIn geguckt habe nach Co-Founder, Geschäftsführergeschichten, habe ich dann im Herbst 24 von Manuel eine Anzeige auf LinkedIn gesehen. Manuel kommt ja aus der Digitalberatung und Manuel hatte tatsächlich das Bestreben, was Eigenes aufzubauen, wo er mit Digitalisierung noch super viel verändern kann. Mhm. Und hat Ende 23 damit angefangen und hatte tatsächlich ein Gespräch mit unserem Founding Investor, der mehr oder weniger gesagt hat, guck mal, ich habe hier 5 verschiedene Business-Ideen, wenn du was Eigenes machen willst, worauf hättest du Bock? Und aus irgendeinem Grund hat Manuel dann gesagt, okay, Bestattung habe ich zwar überhaupt keine Ahnung von, aber das mache ich jetzt mal. Und hat dann Ende 23 das Unternehmen gegründet und wirklich erstmal lernen müssen, wie Bestattung funktioniert, was man dazu braucht, was man dafür vielleicht nicht braucht. Und hat dann sich 2 Bestatter angestellt, die ihm natürlich da einiges erklärt haben. Und hat dann im Juni 24 die erste Bestattung, die Memo wieder gemacht hat, durch eine Verkettung von Umständen dann auch alleine gemacht. Und keiner der 2 Bestatter. Also sehr ins kalte Wasser geworfen.
Hat er, jetzt um die Gründungsgeschichte noch ein bisschen zu verfeinern, hat die Chance in dem Markt gesehen, weil der damals noch oder auch so wenig digitalisiert ist? Ja. Ist es so rein nüchterne Analyse der Geschäftsmodelle und was ist nicht digitalisiert, was kann ich digitalisieren, wo geht die Reise hin?
Ja, tatsächlich. Also das ist auch so, dass wenn wir mal mit Investoren sprechen, weshalb es für uns, glaube ich, im Vergleich zu einigen anderen Foundern in Anführungsstrichen leicht ist, Investoren zu finden, weil die Story in der Bestattung so einleuchtend ist. Also wenn man jetzt mal schaut, gibt es über 5000 Bestattungsunternehmen in Deutschland, die meisten davon mit einem eher kleineren Umsatz. Es gibt irgendwie Straßen, also bei uns hier um die Ecke sind in einer Straße 3 Bestattungsunternehmen. Viele davon sind familiär geführt, sind kleiner. Das heißt, wenn man sich den Markt anschaut, dann sieht man sofort, dass 2 Dinge in den nächsten Jahren passieren werden. Das eine ist Konsolidierung und das andere ist Digitalisierung. Und was das Thema Konsolidierung betrifft, sehen wir, dass natürlich jetzt jeder versucht, ein möglichst großes Stück von diesem Kuchen zu bekommen.
Kurze Werbung. Bei WeManage ist deine Applikation in guten Händen. Wir kümmern uns nachhaltig um den 24x7 Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Anwendung oder deines hochfrequentierten Blogs. Ein paar Beispiele gefällig. Für die Sneakersuchmaschine everysize.com betreiben wir die gesamte Infrastruktur und haben zum Beispiel einen Cloud-Exit gemacht, der 80% der AWS-Kosten einspart. Für die weltweit tätige Fotobox-Vermietung gru.com betreiben wir sämtliche Cloud- und Logistik-Server. Weitere Kunden: fcbinsight.de, eine sehr hochfrequentierte FC Bayern-Community. Obwohl ich Dortmund-Fan bin, vertraut der Vieco unseren Services ebenfalls und spart im Vergleich zum vorherigen Hosting und das bei besserer Performance. Dazu betreiben wir auch Open-Source-Applikationen wie das Helpdesk-System Zamat, Matomo als Google Analytics-Alternative oder auch komplette Data-Warehouse-Systeme mit ClickHouse und Metabase. Außerdem machen wir Hochlastoptimierung beispielsweise für TV-Kampagnen und kümmern uns um deine CDN-Konfiguration. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten. Meld dich gerne einfach direkt bei mir al@we-manage.de oder über das Kontaktformular auf we-manage.de. Deine Website ist bei uns wirklich in guten Händen. Werbung Ende.
Wie groß ist, seid ihr denn heute eigentlich? Also kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Du hast jetzt gesagt, es gibt 5000 Bestatter in Deutschland. Mhm. Wahrscheinlich ist der Markt, jetzt müsste ich überlegen, wie es gerade, Menschen werden älter, Gesundheitsversorgung ist besser.
Also wir haben,
aber wir haben junge Rentner, die eintreten. Also so, ja, wie ist das so? Also wie groß seid ihr als Team und wie groß ist so der Markt?
Also der Markt, es gibt so ungefähr 1 Million Sterbefälle pro Jahr in Deutschland. Das kann man sagen. Und wir haben, wenn ich richtig per Dreisatz gerechnet habe, jetzt ungefähr 0,1% des Marktes.
Okay.
Genau. Und wir sind, im Moment sind wir ein Team von 11 Leuten. Wir haben 8 BestatterInnen, einen SEO-Manager und dann Manuel und mich.
Und wie viele Bestattungen vermittelt oder wie nennt man das dann, führt ihr pro Jahr durch? Ihr macht die ja auch selber, denke ich.
Ja, genau.
Mit euren Standorten, da kommen wir später also, dazu. Also wie viel macht man da ein Jahr?
Ich habe jetzt gar nicht so pro Jahr. Wir hangeln uns tatsächlich immer von Monat zu Monat. Wir sind jetzt im Moment bei knapp 100 Fällen im Jahr. Monat. Wollen das aber natürlich deutlich steigern. Das heißt, wir kommen vielleicht so bei 1.500 raus. Ende des Jahres.
Okay, cool. Und wir haben gerade vorhin gelernt, keiner von euch beiden kommt aus einer Bestatterfamilie. Du hast ein bisschen das angesprochen. Ich könnte mir auch vorstellen, also ich kenne hier, bei uns gibt es hier einen größeren Bestatter, da hat es, glaube ich, ist es die dritte oder vierte Generation. Ist das so typisch, dass das übernommen wird? Ist es für euch ein Vorteil, dass ihr nicht dass ihr das nicht, was weiß ich, in die Wiege gelegt bekommen habt? Das Geschäft könnte das deswegen digitalisieren und auf links drehen? Oder habt ihr Schwierigkeiten, wenn ihr dann mit den Bestatterinnen zusammenarbeitet, beim Thema Glaubwürdigkeit, Erfahrung und solchen Themen? Weiß ich jetzt nicht, ist man da so verschworen?
Also ich würde sagen, keins von beiden, ehrlich gesagt. Also Vorteil bisschen vielleicht, ähnlich wie das in anderen Bereichen natürlich auch ist, wenn man da schon ewig ist und es wurde schon ewig auf eine bestimmte Art und Weise gemacht, dann ist es auch relativ schwer, sich da zu ändern. Und dann ist es natürlich irgendwie leichter, wenn man mit einem frischen Blick drauf schaut. Nachteil, also eigentlich auch nicht, weil wir haben ja Bestatterinnen bei uns, die Erfahrung haben und die uns notfalls Sachen erklären können. Ich glaube, einen Nachteil haben wir, wenn dann eher so ein bisschen strukturell, weil wir bieten ja Bestattungen bundesweit an und natürlich gerade so im ländlichen Bereich gibt es, ich nenne es jetzt mal Klüngel aus Bestattern, Standesämtern und auch Friedhöfen. Also es gibt Friedhöfe, die haben so ihren Haus- und Hofbestatter und nur der darf beisetzen und wenn du dann als Neuer dahin kommst, hast du große Schwierigkeiten.
Okay.
Es gibt Standesämter, die darauf ausgerichtet sind, dass jemand persönlich da vorbeikommt, wissend, dass Unternehmen, die bundesweit online anbieten, das nicht so gut können. Wir hatten es tatsächlich gerade letzte Woche, wo eine Kundin gesagt hat, also im Standesamt hat man ihr als sie gesehen hat, dass sie von uns kommt, gleich gesagt, ja, also die Online-Bestatter, die machen das ja immer falsch mit der Sterbefallanzeige und da müssen sie sich aber darauf einstellen, dass das jetzt alles ganz schwierig wird und die sind ja alle so schlampig und weiß ich nicht was. Also, dass halt da einfach festgefahrene Strukturen sind und da einfach keiner Bock hat, dass da jemand Neues kommt und das irgendwie anders macht. Was man auf der anderen Seite natürlich auch verstehen kann, weil da hängen Existenzen dran.
Ja, verstehe ich. Wie seid ihr auf den Namen gekommen eigentlich? Also stand er von vorne fest? Es gibt ja einen direkten Wettbewerber, da sprechen wir bestimmt, oder hast du glaube ich schon erwähnt, oder sprechen wir noch drüber.
Ja.
Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Ich glaube ChatGPT, wenn ich ehrlich sein soll. Also als ich kam, hießen wir schon Memo wieder. Ich glaube ganz am Anfang hatte Manuel mal einen anderen Namen. Also er hat tatsächlich so ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt und dann geguckt, was noch frei ist. Irgendwas, was tatsächlich, also ne, es soll so ein bisschen nach Erinnern und Leben klingen, so wie bei unserem Wettbewerber auch.
Ja.
Aber es ist tatsächlich, ich glaube, es ist wirklich eine ChatGPT-Idee.
Okay. Ja, also der Wettbewerber heißt Memoria und ist ja, glaube ich, Venture Capital finanziert. Wenn ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ich glaube, sie haben sogar zweistellig Millionen Beträge an Funding angesammelt.
Ja.
Können die da. Also ihr macht das jetzt ja ein bisschen anders von der Finanzierungsgeschichte her. Und ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob die jemals profitabel waren. Das müsste ich jetzt mal recherchieren. Wie siehst du das? Der Name fängt ja auch gleich an. Wenn ich in Google wahrscheinlich eingehe, kriege ich beides vorgeschlagen.
Ich glaube, es war nicht Manuels Bestreben, einen Namen zu finden, der so ähnlich klingt wie Memoria. Sondern das ist jetzt mehr oder weniger Zufall tatsächlich.
Ja.
Also,
okay.
Und
gehen die dann jetzt her mit ihrem VC-Money und kaufen dann Bestatterinnen auf und ihr integriert die aber anders? Also was ist so der unterschiedliche Weg? Kannst du das ein bisschen, oder gibt es dann Bestatter, die entscheiden sich zwischen euch oder denen und das ist dann je nach Gründungsteam oder wie entscheiden die sich?
Ich glaube, deren große Kaufphase ist schon vorbei. Es gibt im Moment eine andere Bestattergruppe aus Belgien, die sehr, sehr stark aufkaufen. Aber ich sage immer, wenn wir jetzt sagen, wir wollen nach, jetzt sage ich mal, eine Stadt, wo wir noch nicht sind, Stuttgart. Dann, und wir wären Memoria, dann würden wir sagen, wir wollen jetzt nach Stuttgart, wir suchen uns jetzt, entweder wir kaufen da wen oder wir suchen uns eine Location, richten die ein, setzen da zwei Bestatter rein und warten darauf, dass Kunden kommen. In Anführungsstrichen. Bei uns rechnet sich Stuttgart schon, bevor Stuttgart existiert. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen nach Stuttgart gehen, dann suchen wir uns einen Bestatter in Stuttgart, also im Sinne von jemand, der für uns arbeitet, kein Bestattungshaus, also ein Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, in Stuttgart. Und der wird erstmal von zu Hause aus Leute betreuen. Wie gesagt, wir bieten ja bundesweit an. Das heißt, jeder hat bei uns auch Sterbefälle nicht nur bei sich in der Stadt, sondern auch bundesweit. Und parallel würden wir dann eben anfangen, Google Ads in Stuttgart zu schalten und versuchen, dieser Person Kunden in Stuttgart zukommen zu lassen. Wir arbeiten mit Coworking Spaces. Das heißt, am Anfang bucht sich diese Person dann, wenn sie nicht bei den Menschen zu Hause, das geht auch, ein Gespräch führen möchte, ein persönliches dann Besprechungsraum in diesem Coworking Space. Wenn der Standort dann größer wird und es mehr Kunden werden und es ist häufiger, dann mieten wir ein festes Büro da. Mhm. Und in dem Moment, wo das Team so 2-3 Personen groß ist, in München zum Beispiel sind wir da gerade jetzt an dieser Schwelle, dann erst suchen wir uns ein Ladenlokal, so wie wir das hier in Berlin haben und haben dann ein Bestattungshaus in Anführungsstrichen. Wobei die Bestattungshäuser, also jetzt bei uns hier in Berlin, auch nicht so aussehen, wie man das so kennt. Also ne, die klassische Vorstellung ist ja, es gibt da irgendwie so einen Kundenraum und dann ist da und dann gibt es noch so einen Nebenraum, wo dann, ja, dann gibt es den Sarg-Showroom und die Urnen und so. Also als wir sind ja hier im Prenzlauer Berg, als wir angefangen haben, habe ich so einen gemütlichen Lammfellstuhl von mir ins Schaufenster gestellt. Da haben die Leute eine Zeit lang geglaubt, wir wären ein Möbelgeschäft.
Ein exklusives, wenn ein Stuhl im Schaufenster steht. Ja.
Genau. Also ne, wir haben natürlich irgendwie ein paar Urnen hier, um auch mal irgendwie was zeigen zu können. Aber es sieht nicht, also, und das ist auch das, was Kunden zurückspielen, dass sie sagen, so, hier sieht's ja gar nicht so aus wie beim Bestatter. Also, so, das Klischeebild ist schon sehr starkes und sehr gängiges und dementsprechend.
Also, das heißt so, euer USP ist, ihr lebt das ganze Thema online, die Menschen finden euch online, du hast Search Ads gerade vorgeschlagen. Mhm. Es ist so typischerweise, ich sag mal, dieses mein Alter und Jünger. Die Leute, die online aufgewachsen sind, wenn die einen Bestatter brauchen, dann fragen die nicht in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis rum, die schon einen Fall hatten, sondern die googeln erstmal, dann stoßen sie auf euch und dann geht es sozusagen los. Dann habt ihr diese transparent auf eurer Website. Das ist, glaube ich, auch nochmal unüblich im Vergleich zum Rest der Branche. Mhm. Und wie funktioniert es dann? Ich fülle ein Kontaktformular aus, ich bestelle gleich online. Also kannst du uns mal in den Ablauf einer Bestellung hört sich, es ist halt E-Commerce, ne? Ich habe uns E-Commerce gestern.
Also Bestellung nennt es bei uns nicht, sondern eher eine Betreuung. Du hättest jetzt gegoogelt und hättest eine Anzeige von uns gesehen. Dann wärst du bei uns auf die Seite gekommen, was auch irgendwie für mich immer sehr, sehr, also ein Feedback ist, was ich sehr gerne höre, ist, als ich angefangen habe, habe ich tatsächlich gesagt, wir müssen das zum USP machen. Vielleicht auch, dass wir keine typischen Bestatter sind oder dass wir keinen Bestatter-Background haben, zum Teil, also Manuel und ich zumindest nicht. Und unser Team auch nicht aussieht wie das Klischeebild des Bestatters. Also habe ich irgendwie sehr schnell gesagt, wir müssen uns auf der Seite prominent zeigen. Wir müssen zeigen, wie wir sind, mit wem man es zu tun hat, weil es ja nun tatsächlich ein sehr, sehr emotionales Thema ist und man einfach ein Gefühl dafür kriegen möchte, wer sind denn die Menschen, die mich dann auf diesem Weg, den ich jetzt gehen muss, begleiten werden. Oder das und tatsächlich diese Tatsache, dass wir die transparenten Preise haben, das sind die Dinge, die Kunden zu uns ziehen. Also dich hätte jetzt irgendwie angesprochen, dass der Preis für dich A, transparent ist und B, okay. Und dass wir so wahnsinnig sympathisch aussehen, natürlich. Und dann hast du halt überall auf der Seite, also entweder bist du dann schon so in Anführungsstrichen begeistert, dass du sofort anrufst. Die meisten Kontakte kommen dann natürlich irgendwie über Telefon zustande, gerade natürlich bei den älteren Leuten. Da ist das ganz selten, dass die sich irgendwie das Angebot durcherstellen online und dann warten, was wir denn wohl so machen. Das heißt, dann ist der Kontakt da. Ansonsten hättest du dich halt durchgeklickt. Überall auf der Seite kriegst du immer wieder einen Button, jetzt Angebot erstellen, jetzt Angebot erstellen, jetzt Angebot erstellen. Dann würdest du dich da durch einen Funnel klicken und eben sagen, es handelt sich um einen akuten Fall oder einen bevorstehenden Fall. Wenn du sagst, es handelt sich um eine Vorsorge, dann lassen wir dich erstmal tendenziell in Ruhe, dass du dir einfach das Angebot anguckst und dann auf uns zukommst, wenn das für dich passt. Aber bei akut bevorstehend würdest du dann durchklicken, dann kriegst du am Ende eine Summe und dann hinterlässt du deine Kontaktdaten und bekommst das Angebot auch nochmal zugeschickt. Dann kommst du sozusagen bei uns ins CRM rein. Bei akut und bevorstehend haben wir dann tatsächlich bimmelt's bei uns allen irgendwie auf. Hier, ne, akuter oder bevorstehender Fall, bitte innerhalb von 30 Minuten anrufen. Okay. Das ist jetzt nicht nur bei uns so, das ist auch bei den meisten, also das ist total normal. Und dann hättest du jemanden von uns an der Strippe sozusagen. Wir würden vielleicht auch sehen, wo du bist, weil du deinen Standort beim Angebot erstellen angibst. Und dann, du sitzt in München, oder?
Nee, in Neuenstadt am Kocher, das ist bei Heilbronn. Also der kleine Stuttgart-Tipp war schon nicht verkehrt,
ja,
sozusagen.
Okay, dann würde dich, da wir da in Stuttgart haben wir ja wie gesagt noch keinen. Ja. Gehen wir mal voraus, bis dahin hätten wir dann jemanden in Stuttgart, dann würde der dich anrufen. Und dann würde er eben sagen, so, ja, ich rufe an, weil sie sich bei uns ein Angebot erstellt haben. Ich wollte erst mal fragen, haben Sie da noch Fragen? Es ist aber auch, also ganz oft sehen wir das auch im CRM, die Leute erstellen sich ein Angebot, dann haben sie das gesehen und dann rufen sie relativ schnell danach sowieso an. Weil sehr viele Fälle sind eben akut und bevorstehend und dann rufen die an und wollen irgendwie wissen, wie das alles funktionieren würde. Und
rufen
dann,
die an, weil es günstig ist auch im Vergleich zu anderen oder wie ist ich
weiß ja, nicht. Ja. Also wir sind nicht die allerbilligsten. Ich würde sagen, wir sind so leicht unterm Schnitt. So wie ich das sehe, bei den Kunden geht es aber gar nicht so sehr darum, dass es irgendwie günstig ist, sondern dass es ein Festpreis ist und sie sich darauf verlassen können, dass da jetzt nichts mehr dazukommt und nichts Unerwartetes mehr ist. Also da, finde ich, sieht man auch, wie wenig Vertrauen in dieser Branche auch ist. Und dass es den Leuten sehr viel Sicherheit gibt, zu wissen, dass da nichts mehr dazukommt. Trotzdem fragen die dann natürlich und sagen, ja, aber wenn das jetzt noch irgendwie ein paar Wochen dauert und mein Opa muss jetzt da noch irgendwie 3 Wochen in der Kühlung sein oder was ist denn, wenn der jetzt mitten in der Nacht verstirbt und so diese ganzen Sachen, das fragen die dann tatsächlich oft auch nochmal nach. Aber wenn wir jetzt zu dem Beispiel zurückkommen, würden wir dich eben fragen, ob du Fragen hast, dann würden wir die beantworten. Ansonsten würden wir dir erklären, wie der Ablauf wäre. Und meistens ist es so, die Leute kriegen eben Angebot und eine Vollmacht zugeschickt, wenn sie bei uns durch den Flow gehen. Und die können sie beide digital ausfüllen und auch schon unterschreiben. Und spätestens dann rufen wir an. Meistens rufen wir aber auch schon vorher an.
Und was, also zahle ich das dann, wenn es vorbei ist? Bezahle ich einen Teil im Voraus? Und was kostet so eine Bestattung, damit wir da mal ein Gefühl dafür haben?
Also 95% der Bestattungen, die wir machen, wenn nicht sogar mehr, sind Feuerbestattungen. Wenn man jetzt die Feuerbestattungen kosten bei uns von Bundesland zu Bundesland tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, was damit zusammenhängt, dass die Krematoriumskosten unterschiedlich sind in den einzelnen Bundesländern. Hier in Berlin zum Beispiel kostet eine Feuerbestattung 2.550 Euro. Und da ist tatsächlich alles mit drin von dem Moment, wo die Person verstorben ist und abgeholt werden kann, bis zur, ich sage mal, Friedhofsschwelle, also ne, Abholung, dann gibt es eine Versorgung, alles, was mit der Kremierung zu tun hat, die gesamten Behördengänge und am Ende dann auch eine Schmuckurne und die Koordination mit dem Friedhof. Die Kosten für den Friedhof selber, also für das Grab, das ist immer separat. Da ne, sind wir die Kontaktstelle zum Friedhof, aber in deinem Fall würdest du dann eben den Vertrag für den Grabplatz, den bekommst du dann vom Friedhof.
Okay. Eine genau. Friedwaldübersicht habt ihr, glaube ich, auch. Ne? Das wäre so eher meins, sage ich mal. Das ist ja,
haben wir auch.
Auch so ein bisschen neuer Trend, glaube ich. Ist das günstiger wie ein Friedhof?
Nicht unbedingt, nee.
Okay.
Also, es gibt Ruheforst und Friedwald. Das sind so die großen Marken für Bestattungswälder. Dann gibt es aber auch im Süden gibt es sehr viel so Waldruhe und so. So ganz, ganz grob kostet so ein Basisplatz mit Beisetzung für 20 Jahre um die 1.000 Euro. Und Friedhof, es gibt natürlich noch, es kann noch andere Bestattungswälder, aber jetzt so grob. Und Friedhof gibt es so ein bisschen so von bis an Urnengrab. Das ist auch ehrlich gesagt extrem bundeslandabhängig. Also hier in Berlin kann man ein anonymes Grab tatsächlich schon für 350 Euro haben. Das durchschnittliche Urnenreihengrab würde ich sagen so ungefähr 750. Und wenn du teilweise in Bayern irgendwo anrufst, dann kann es auch mal 3.000 kosten. Also das ist extrem bundeslandabhängig. Tatsächlich.
Also ist auf jeden Fall auch erklärungsbedürftig dann, was ihr generell macht. Das ist Kontakt, Landesamt, Friedhof, diverse andere Ämter, aber das übernehmt ihr auch quasi für die Trauernden.
Genau.
Die haben wahrscheinlich
genau.
Da auch.
Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo unser Painpoint liegt, weil ich glaube, dass Manuels Vorstellung davon, wie sehr man diesen Bereich digitalisieren kann, da von der Realität leider abweicht. Also gerade Staatsämter hätten am liebsten und tatsächlich oft gerne noch ein Fax.
Okay.
Also in der Bestattung kriegt man wirklich mit, wie weit Deutschland in der Digitalisierung so ist. Und da gibt es auch von bis, ne? Also so, wir haben Standesämter, die wollen alle Urkunden im Original, auch immer die Geburtsurkunde noch gleich mit und das muss alles original unterschrieben sein und. Und dann haben wir andere Standesämter, tatsächlich dann teilweise auch wirklich in super kleinen Orten, irgendwo in, weiß ich nicht, hinter Tupfingen, dem berühmten, die sagen, ja, aber warum schicken sie uns das denn nicht digital? Und dann sowieso, dürfen wir das? Also da gibt es tatsächlich alles. Aber das machen wir auch, ja.
Das muss am Ende auch wieder gesetzlich geregelt sein, wahrscheinlich, damit man es komplett digitalisieren darf. Aber auf der anderen Seite.
Ja, es ist tatsächlich ja Bundesland, also auf Bundeslandebene ist gesetzlich geregelt, ne? Und abweichend davon macht dann auch gefühlt jedes Standesamt noch so seine eigenen Regeln.
Dass man noch einen Fax haben will, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Ja. Was ich dich vorhin vergessen habe zu fragen, als du erzählt hast mit dem Standort aufmachen, ist eigentlich Bestatter, ist das ein Ausbildungsberuf? Muss man da eine Fortbildung machen?
Also es ist ein
kann man das als Quereinsteiger so in 4 Wochen machen oder wie funktioniert das?
Also kann man, also es ist ein Ausbildungsberuf, es ist kein Meisterberuf. Das heißt, es kann tatsächlich jeder, der möchte, ein Bestattungsunternehmen aufmachen.
Okay, verstanden.
Na, ist ja auch was, nicht was schön. Sich wahrscheinlich auch mal ändern wird.
Okay.
Aber aktuell ist das tatsächlich noch so.
Okay, jetzt habe ich verstanden. Digitalisierung, okay. Super interessant. Kannst du dich an den ersten Fall erinnern? Du hast vorhin erzählt, dass er das selber gemacht hat. Was für mich immer ganz interessant ist, ist, wenn die Firmen am Bootstrappen sind, dann im Vergleich zu mit viel Kapital ausgestattet, wo kam der erste Kunde her, wo kamen die ersten 10 Kunden her, wo dann die nächsten 100? Habt ihr die alle dann über Performance-Marketing in Google abgeholt?
Ja.
Oder gab es andere Kanäle, die für euch gut funktioniert haben?
Tatsächlich, also SEO sehr, beides.
Okay.
Ist auch heute noch so. Wir machen ab und zu mal so ein bisschen Experimente. Das war so ein bisschen mein Baby. Wir haben Werbung in den Einkaufswägen in dem Lidl, der hier bei uns um die Ecke ist. Wir haben jetzt mal irgendwie in einem Seniorenmagazin mal eine Anzeige geschaltet, aber also bisher 99% SEO sehr, dann ein bisschen Empfehlung hier. Im Prenzlauer Berg natürlich auch ein bisschen die Sichtbarkeit, die mit reinkommt, aber andere Kanäle tatsächlich nicht.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob Manuels allererster Kunde, ob der über SEO oder SEA kam, aber er kam auf jeden Fall über Google.
Das heißt, ihr schreibt Artikel regelmäßig dann zum Ablauf, was man so machen kann. Du hast vorhin auch das Thema Trauerrednerin angesprochen, dann auch in so einem Bereich, dass ihr dann keine Ahnung, darüber auch in die AI-Overviews oder jetzt dann in ChatGPT und sowas reinkommen. Hilft es euch da, weil es sonst niemand macht von den anderen Bestattern?
Das machen andere auch.
Okay.
Andere auch. Tatsächlich sind wir in SEO sehr, sehr stark. Das höre ich auch immer wieder, wenn Agenturen versuchen, im SEO-Bereich bei uns Fuß zu fassen, wenn sie dann irgendwie sehen, was wir eigentlich machen. Okay, wir gehen wieder. Und unser SEO-Manager sagte mal, er hat sich so ein bisschen umgeguckt und hat gesagt, weltweit ein Unternehmen, was in Bestattung in SEO das macht, was wir machen. Also wir sind, wir haben extrem viele Seiten und extrem viele Ratgeber.
Was funktioniert am besten? Jetzt
will ich nicht zu viel verraten.
Was kannst du ein bisschen erzählen? Liegt es an der Anzahl der Artikel, die ihr produziert? Da macht ihr 1-2 Artikel am Tag, in der Woche. Sind es die ausführlichen Artikel, die gut funktionieren? So kurze Snippets? Ratgeber hast du gerade erwähnt.
Ja, also genau, wir haben so einen klassischen Ratgeber, was ist im Todesfall zu tun? Der funktioniert gut. Was lange gut funktioniert hat, wie schreibe ich ein Kondolenzschreiben? Weil ich also dachte so, wenn das die Frage ist, ist unser Job eigentlich schon vorbei. Und wir haben tatsächlich Informationsseiten zu Friedhöfen, die sehr gut funktionieren.
Weil die Friedhöfe selber nichts haben oder du nichts findest.
Ja.
So, okay.
Ja.
interessant. Ja gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es echt noch schwierig digitalisiert ist. Ne? Ist wahrscheinlich noch viel Raum nach oben, aber eine Weile dauern, bis ich den virtuell begehen kann. So. Die Autos durch die Straße fahren, den Friedhof virtuell anschauen.
Also beim Friedwald kannst du es tatsächlich. Also beim Friedwald kannst du dir online einen Baum aussuchen.
Und das kann ich dann auch über euch dann vermittelt buchen direkt. Also ist es komplett online dann mit...
Ja, das in dem Fall läuft das dann so ein bisschen parallel. Also so, wir würden dann erstmal anmelden und sagen, da kommt jemand, da möchte jemand eine Beisetzung, und dann würde, also in den meisten Fällen ist es schon auch noch so, dass dann der Friedwald mit dir einen Termin ausmacht, dass du da hinfährst und dir den Baum aussuchst. Wenn du das nicht möchtest, kannst du aber tatsächlich online schon mal gucken und dir was aussuchen.
Hat sich in den Marketingkanälen im Vergleich zum Anfang was geändert? Also beim SEO-Thema habe ich immer wieder, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, oder ich habe Gäste, die haben da vor ein paar Jahren mit einem super Job, sind die super weit vorn gelandet. Viele haben aber da jetzt Traffic verloren durch AI-Overviews. Ich habe ganz wenige, die Traffic dazu gewinnen. Habt ihr einen Einbruch, weil jetzt Google für euch manche Fragen direkt im AI-Overview schon beantwortet? Könnt ihr da dagegen steuern? Siehst du dann... Bricht der Traffic dadurch ein, oder ist es bei euch noch genauso?
Also bei uns ist Traffic auch ein bisschen eingebrochen, was aber eher an den Dingen liegt, die Google jetzt geändert hat. Also in der Nutshell kann man ja sagen, dass Google anfängt, einfach KI-generierte Seiten mit irgendwie jeder Menge irrelevantem Content abzustrafen oder es auch abzustrafen, wenn sie das Gefühl haben, dass in Anführungsstrichen da kein echtes Unternehmen oder separates Unternehmen oder so weiter dahinter steht. Das sehen wir schon. Da ist bei uns tatsächlich auch Traffic eingebrochen, und da steuern wir natürlich irgendwie gegen, indem wir jetzt tatsächlich teilweise weniger Seiten haben, mit aber dafür irgendwie detaillierterem und relevanterem Content oder mehr so handcrafted, nenne ich das immer, Content. Und im SEA-Bereich sehen wir es natürlich auch, dass sich da das Search-Verhalten natürlich einfach geändert hat. Aber da kriegt man ja auch Unterstützung von Google dadurch, dass man dann die Anzeigen eben auch so ausspielen kann, dass es dann quasi doch ein bisschen mehr auf Longtail mitbietet, obwohl es eigentlich kein Longtail-Keyword ist, sozusagen.
Müsst ihr dann mehr in Google ausgeben, jetzt Stand heute wie vor 2 Jahren? Oder ist es noch, hält sie das
die Waage? Also das tun wir, also ja und nein. Also wenn ich mir so angucke, wo wir vor einem Jahr waren, was so die Cost per Klick betrifft, dann sind wir natürlich deutlich niedriger, weil wir halt einfach auch gelernt haben. Auf der anderen Seite geben wir natürlich mehr und mehr Geld aus, weil wir auch mehr Städte aufmachen und diese Städte dann jeweils unterstützen. Und auch irgendwie Berlin war natürlich unsere erste Kampagne, die wir gefahren haben. Da sind wir heute natürlich 3-mal so hoch mindestens wie vor einem Jahr.
Naja, gut, also dann scheint es sich ja aber auch zu lohnen.
Ja, genau. Okay. Also insofern, pro Kunde wird es weniger, in Summe wird es mehr.
Ja. Ah, dann nehme ich raus, die ganzen anderen Marketing-Themen, die skalieren alle nicht so wie die digitalen. Du hast Magazin, glaube ich, angesprochen, Einkaufswagenwerbung, Kooperation mit Krankenhäusern, Altenheimen fällt mir jetzt gerade noch ein. Ist das eher gar nicht dran, weil die kümmern sich ja selber in der Regel nicht um ihre Bestattung, sonst macht ja jemand anders.
Ja und nein, also so da, wo die Altenheime Kooperationen eingehen, da sind wir jetzt natürlich überhaupt nicht die Ersten, die auf die tolle Idee gekommen sind, da mal mit einer Packung Kekse vorbeizukommen, in Anführungsstrichen. Das hatte ich Anfang letzten Jahres mal so ein bisschen bei mir auf der Agenda und fand es auch irgendwie persönlich schwierig, muss ich sagen. Die ganz Großen, da haben einige feste Partnerschaften, das gibt es schon, und dann gibt es das natürlich irgendwie gerade so in kleineren Orten. Also wir hatten ein Erlebnis, wo in einem kleineren Ort ein anderer Bestatter unseren Verstorbenen schon abgeholt hatte. Weil die Angehörigen hatten halt ein Gespräch mit dem und haben dann gesagt, sie gucken sich nochmal um, haben sich dann für uns entschieden Und der andere ist trotzdem losgefahren und hat den Verstorbenen abgeholt. Jetzt muss man wissen, dass normalerweise man bei einem Krankenhaus eine Vollmacht der Angehörigen vorlegen muss, dass man damit beauftragt wurde, diese Person zu bestatten und eigentlich nicht einfach so vorfahren dürfen sollte. Und das funktioniert aber in kleinen Orten, wo das schon immer so war. Das wäre ja aber abgeschliffen. Also Marketing.
Interessant, dass es geht. Also da hätte ich jetzt gedacht, dass man nicht so einfach den, naja, okay. Ja, spannend.
Hätten wir auch. aber was Marketing betrifft, das ist natürlich für mich auch ein sehr starkes Learning gewesen. Ich komme ja aus einem Bereich, wo man langfristig ein Markenbild aufbaut und wo man eine Need auch kreieren kann. So, das, ne, wenn wir hier über die Performance unserer Ads sprechen, dann fällt von mir immer wieder der Satz, wir sind halt kein Turnschuh, der, wenn du den jetzt 20 Mal gesehen hast, willst du ihn doch haben, obwohl du ihn eigentlich gar nicht haben willst. Denn also entweder hast du diesen Need oder nicht. Und deshalb, also so, ich glaube, so, wenn wir größer sind und finanziell deutlich stärker aufgestellt als jetzt, werden wir immer mal wieder Sachen probieren, weil es natürlich auch von meinem Background her mein Wunsch ist, ein Markenbild aufzubauen und einfach, dass Leute das im Hinterkopf haben, die habe ich schon mal gesehen, da habe ich irgendwie, die resonieren mit mir, so dass sie vielleicht konkret nach uns suchen, wenn sie den Need haben. Jetzt im Moment ist es aber einfach so, dass der Return für uns natürlich ein deutlich besserer ist. Und ich sage immer so, es bringt mir nichts, wenn ich für ein paar Millionen einen Spot vor der Tagesschau laufen lasse, wenn die Leute dann 4 Jahre später, wenn sie den Need haben, das auf jeden Fall vergessen haben. Und deshalb bringt es für uns einfach sehr, sehr viel mehr, da zu sein, wo die Leute dann suchen.
In die Presse habt ihr es ja auch schon geschafft. War das ein bisschen absichtlich oder unabsichtlich? Habt ihr eine Black Friday Aktion gemacht? Ich glaube, das war das letztes Jahr oder 24 letztes Jahr? Nee, letztes Jahr. Da gab es die Urne oder Sarg geschenkt in einem gewissen Wert.
Ja.
Wie war es? Hat sich das gelohnt von der Aktion her? Also erstmal die Frage, und gab es da viel Backlash? Weil, naja, haben sich bestimmt andere bekommen, auf den Schlips getreten gefühlt so.
Das habe ich nicht gesehen, dass sich andere Bestatter auf den Schlips getreten. Also es gibt andere Bestatter, die fühlen sich einfach durch unsere bloße Existenz schon auf den Schlips getreten. Da müssen wir jetzt nicht sonderlich viel mehr machen. Für mich war der Hintergrund davon, also so, das ist so ein klassisches, es gibt Dinge, die sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind, so ein bisschen. da wo ich komme, also ich war, mein letzter Job war bei PayPal, da war halt Black Friday natürlich ein Riesending.
Riesending, ja.
Und ich habe halt immer irgendwie gesagt, so, ich habe schon das Bestreben, dieses ganze Thema Tod in Anführungsstrichen mehr ins Leben zu rücken und zu normalisieren. Und deshalb, klar, ging es da ein bisschen drum, disruptiv zu sein. Also wenn sich jetzt niemand auf den Schlips getreten gefühlt hätte, dann wäre auch schade gewesen, glaube ich. Also A, disruptiv zu sein und B, das Ganze ins Normale zu rücken. Was tatsächlich passiert ist, wir hatten da ja auch Meta-Ads. Da gab es natürlich irgendwie ein bisschen Bass drum, ne? Also Kommentare, tatsächlich deutlich mehr Likes als Dislikes, also Dislikes relativ wenig. Da wurde es positiv aufgenommen. Viel passiert ist da nicht. Was ich interessant fand, war, dass ich halt parallel auch eine E-Mail-Kampagne dann gefahren habe und sämtliche Vorsorge-Leads, die wir bekommen hatten in den letzten 1,5 Jahren, angeschrieben habe und gesagt habe, so, hier, wir hatten ja schon mal Kontakt, weil sie sich von der, also jetzt können sie. Und da waren viele, weil gerade Vorsorge ist so ein Thema, denkt sich, ich weiß nicht, ob du eine hast, eine Bestattungsvorsorge. Jeder denkt sich da so, ja, müsste ich vielleicht mal machen. Und dann ist ja ein unschönes Thema, dann schiebt man das mal so. Und dann irgendwann sagt man so, ja, jetzt schreibe ich aber mal einen Bestatter an, jetzt hole ich mir mal ein Angebot, dann hast du das Angebot, dann liegt das da irgendwie ewig. Und da haben wir gesehen, wenn man dann nochmal kommt und gesagt hat, so hier, Sie haben doch irgendwie vor 8 Monaten von uns ein Angebot bekommen, jetzt können Sie da 300 Euro Rabatt kriegen, dann ist das vielleicht so dieser letzte Kick, den man dann noch braucht, um zu sagen, okay, jetzt mache ich das vielleicht mal. Also so, das war für mich so das Learning, was ich da draus gezogen habe, gerade so im Bereich Vorsorge, dass die Leute, dass es da so dieses jetzt einen Grund zu haben, das jetzt zu machen und nicht dann später mal, dass das so ein bisschen geholfen hat.
Also ich habe es nicht, um deine Frage zu beantworten, aber ich habe bei der Recherche gesehen, dass ihr, glaube ich, auch in dem Umfeld aktiv seid, im Thema Patientenverfügung generell. Mhm. Habt ihr, glaube ich, auch so einen kleinen Ratgeber und eine Vorlage. Damit beschäftige ich mich gerade, also es ist so ein bisschen der Einstieg.
Ja, genau.
Da holt er da ja dann auch schon ab, weil es ist ja quasi, da fängt wahrscheinlich bei euch der Funnel dann an, wenn die Leute das erste Mal sich mit beschäftigen, aus welchem Grund auch immer.
Ja, tatsächlich, ja. Das Vorsorgeportal, was wir haben, ist auch recht neu, das haben wir jetzt erst seit März. Und es ist tatsächlich ein Angebot, das andere so nicht haben. Oder also andere zwar haben, aber es gibt separate Unternehmen, die nur das machen, deine Vorsorgedokumente verwalten.
Ja, ist interessant auf jeden Fall. Also ich kann es nachvollziehen und ich glaube, man kommt dann von einem Thema zum anderen. Ne? Jetzt beschäftigen uns mit dem Thema Generalvollmacht dann gegenseitig, dass, falls was passiert, dass man schnell agieren kann, dann das Thema Patientenverfügung, dann was machen wir mit den Kindern, wenn uns beiden was passiert, mal kann auch passieren und dann kommst du vom einen zum anderen. Ja, ich habe auf jeden Fall viele im Freundeskreis jetzt in meinem Alter, die es noch nicht haben.
Ja.
Aber auch einige, die es schon vor 10 Jahren gemacht haben, von daher sind wir jetzt mal dran, denke ich.
Ja. Und es ist dann natürlich tatsächlich was, dass wenn du das jetzt zum Beispiel bei uns gemacht hättest, dann wären wir ja dann wären vielleicht schon mal bei dir im Hinterkopf. Oder wir würden dafür sorgen, dass wir da bleiben.
Ja. Aber ihr müsst ja dann auch die Information wenn ich nur drin bin und mir was passieren sollte, dann könnt ihr mich ja wahrscheinlich gar nicht mehr informieren, sozusagen. Das ist ja dann schwierig.
Darum ging es mir jetzt nicht, aber so, wenn du das jetzt für dich bei uns eine Vorsorge machst und in ein paar Monaten hättest du bei dir im familiären Umfeld einen Sterbefall, dann würdest du dich vielleicht an uns erinnern, weil du für dich bei uns eine Vorsorge gemacht hast. Ja. Das war jetzt mehr so mein.
Verstehe. Ja, aber es ist ja auch eine interessante Vorgehensweise auf jeden Fall. Ist ja auch längerfristig dann die Akquise. Die kann ja dann auch ein bisschen dauern. Im Vergleich ist ja jetzt auch wieder nicht der Turnschuh, wie du sagst, sondern da bin ich ja vor 2 Jahren, habe ich das gesehen, dann melde ich mich da an, dann mache ich das darüber, weil den vertraue ich. Ne?
Ja, aber es ist tatsächlich interessant zu sehen, wie Bestattungsunternehmen das Thema Vorsorge handhaben, weil so ein Vorsorgegespräch nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Viele wollen auch reinkommen oder man hat irgendwie ein telefonisches. Dann würdest du jetzt sagen, so ja, ich interessiere mich für einen Friedwald, ich wohne da und da. Was gibt's denn da für einen Friedwald? Und dann, dann würden wir auch irgendwie gucken, gibt's nur Friedwald Ruheforst oder gibt's da noch andere? Ja, was kostet denn da so ein Baum? Also dann würden wir schon relativ viel vor und zurück recherchieren. Dann willst du das Ganze vielleicht auch noch finanziell irgendwie absichern. Dann würden wir dich da beraten. Also wir würden schon mehrere Stunden Zeit in dich investieren, bis du die Vorsorge bei uns abgeschlossen hast. Aber das Geld zu uns würde erst dann fließen in XYZ-Jahren. Ne? Das kann, also klar, wir haben schon die ersten Sterbefälle bei uns gehabt, die über eine Vorsorge gekommen sind, aber der Horizont kann auch sehr viel länger sein. Mhm. Und deshalb kümmern sich viele Bestattungsunternehmen nicht so gerne um die Vorsorgen, weil die einfach Geld in der Zukunft sind und du weißt nicht, in welcher und wann das mal sein wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn so eine Vorsorge dann zu einem Sterbefall geworden ist, ist sie natürlich eine recht, in Anführungsstrichen, günstig akquirierter Kunde, weil wir, zumindest wir geben für Vorsorge kein Marketinggeld aus.
Okay. Ja, du hast ein bisschen erzählt, auch eure Standorte. Ihr habt ja, glaube ich, sind es insgesamt 6 Stück aktuell. Wie geht ihr da vor? jetzt seid ihr in Berlin ansässig, du wirst ja jetzt nicht, keine Ahnung, alle zwei Wochen die Standorte abfahren. Das wird ja alles remote passieren, was ihr tut. Also hast wie sieht da das Tagesgeschäft aus? Habt ihr da jetzt so heute am Montag noch einen Weekly mit allen zusammen und besprechen den aktuellen?
Hatten wir schon. Ja, okay.
Den hatten wir schon.
Bestattung geht immer früh los.
Ja, okay.
Wir haben tatsächlich montags um 9 haben wir ein Weekly zusammen auch mit der Wochenendübergabe, weil natürlich jemand von uns am Wochenende immer Telefondienst hat.
Notdienst.
Okay. Dann werden die Fälle aufgeklärt. Dann gibt es natürlich einen Operations-Chat. Wir haben ein Team, der habe ich jetzt noch nicht mal dazu gezählt, die machen bei uns nur Telefon. Das heißt, die gehen erst mal ran. Und wenn du jetzt bei uns anrufen würdest, hättest du einen von denen dran. Und wenn der dann feststellst, du bist nicht des Standes am Zehlendorf, was nochmal sagen möchte, dass die Papiere von Frau Müller nicht vollständig sind oder weiß nicht,
doch, die Originaldokumente benötigst du ja.
Was auch immer. Also wenn du das Standesamt Zehlendorf wärst und du, weiß ich nicht, dir fehlt irgendwas, dann würden die das einfach nur aufnehmen und der Person, die für den Fall zuständig ist, eine Nachricht schreiben. Wenn die merken, das bist du und du suchst gerade einen Bestatter, dann geben die das weiter an die Personen, die bei uns gerade Telefonbereitschaft haben und dann halt tatsächlich Sterbefälle annehmen, sodass die BestatterInnen tatsächlich nur mit Kunden am Telefon sind. Und dann ist es natürlich auch manchmal so, also ne, wenn ich jetzt Telefondienst habe und ich hab einen Kunden angenommen, dann würde ich auch in den Operations-Chat schreiben, ich habe hier einen Kunden in, bleiben wir bei Zehlendorf, in Berlin-Zehlendorf, wer aus dem Berliner Team könnte sich um den kümmern, also ne, dass man dann wieder dafür sorgt, dass jeder einen Ansprechpartner hat, den die Kunden dann auch den ganzen Weg hindurch behalten, sozusagen.
Ja, verstehe. Okay, du hast vorhin auch kurz erzählt, wenn du jetzt Stuttgart aufmachen würdest, fangt ihr mit dem Shared Office Modell an und dann irgendwann in einen richtigen Standort sozusagen. Wie lange hat es jetzt gedauert bei den anderen Standorten, wo ihr so vorgegangen seid? Also wie lange ist dann Shared, bis es dann einen richtigen Standort gibt?
Selber waren in Berlin quasi ein komplettes Jahr lang in ganz klassisch Fabriketage Kreuzberg und sind letztes Jahr im Februar hierher gezogen. Dann haben wir im Mai angefangen in München. Im Oktober haben wir angefangen in Frankfurt, im Januar in Hamburg, im März in Köln und jetzt im Mai in Leipzig.
Okay. Und es sind alles noch, die anderen Locations sind alle noch so shared oder sind die dann schon mit einem richtigen?
Der nächste richtige also mit Ladenstandort wird ziemlich sicher München sein.
Okay. Das heißt, da wird am meisten gestorben oder es läuft auf jeden Fall gut für euch, ja.
München läuft sehr gut. Das ist aber auch München. Also so, ich hatte zum Beispiel sehr lange Angst vor Hamburg, weil in Hamburg gibt es sehr viele alternative moderne Bestatter. Das gibt's in München fast gar nicht. München ist sehr stark in der Hand der Trauerhilfe Denk. Und das ist irgendwie ganz niedlich, wenn wir dann Leute dran haben und dann immer so, also beim Denk ist das so und so und bei warum kostet das beim Denk so viel mehr und so. Das heißt, da so wie ich das sehe, ist auch irgendwie das Bedürfnis auf der Kundenseite nach einer Alternative groß.
Verstehe ich. Ja, war das dann auch die größte Überraschung bisher für euch, der Standort München, positiv?
Irgendwie nicht. Also es ist immer so ganz witzig, Manuel ist ein sehr, sehr starker Zahlenmensch und ich bin extremer Bauch- und Geschichtenmensch und ich habe schon Ende 24 gesagt, ich möchte nach München. Also ich habe auch selber in Bayern studiert, also ich weiß schon so ein bisschen, wie da die Lage ist und dachte so, die Bestattungswelt in München ist viel konservativer und spießiger, als München eigentlich ist. Okay. Und deshalb habe ich von vornherein gesagt, ich will nach München. Und es hat sich auch ganz gut bewährt.
Okay, verstehe. Wie habt ihr eigentlich eure Anfangsphase finanziert gehabt? Hast du selber Geld mit reingebracht und eingelegt? Habt ihr euch privat einen Kredit reingegeben, Förderung bekommen? Mhm. Hat der Manuel das erstmal nebenher auch aufgebaut, um das zu sparen? Okay. Hast du auch von Investoren gesprochen? Was,
ja, genau. Also wir hatten tatsächlich eine kleine Handvoll Erstinvestoren. Mhm. Und Manuel und ich haben in der ersten Zeit tatsächlich in Anführungsstrichen nur unsere Arbeitskraft investiert. Mhm. Das haben wir aber auch tatsächlich relativ lange gemacht.
Haben die Investoren ja nicht jetzt das Bedürfnis, wenn die, also sind es Business Angels gewesen, möchten die, dass es weitergeht? Also möchten die mehr Geld aufnehmen, weitere Investoren sammeln? Möchtet ihr das auch? Möchtet ihr eher weiterhin so wachsen, wie ihr es jetzt gerade beschreibt, oder über Akquise?
Also wir möchten weiter wachsen, wir wollen aber auf gar keinen Fall ein Venture Capital Case werden und wir wollen das Cap Table eher klein haben und von unseren Investoren, unser Founding Investor, mit dem sind wir natürlich immer noch sehr stark im Austausch, der hat auch tatsächlich so eine Angel-Position. Gibt's noch einen, der sehr stark für neue Kontakte sorgt, wenn es tatsächlich um neue Kanäle geht und oder neue Investoren. Also mit den beiden ist ein regelmäßiger Austausch. Alle anderen begnügen sich mit einem regelmäßigen Update. Und ich glaube, was sie aber eint, ist, dass sie alle eher ein langfristiges und das profitables Wachstum haben wollen als ein möglichst schnelles.
Mhm. Das klingt, glaube ich, im Vorgespräch hattest du mir erzählt, dass ihr dann im September 25 oder seitdem seid ihr profitabel. Mhm. Da hast du es irgendwie beschrieben wie die Robbe, die ab und zu mal auftaucht. Also hat die Profitabilität stabilisiert dann seitdem?
Im Prinzip, ja. Also wie gesagt, tatsächlich haben wir im September, was man irgendwie sagen muss, ja nur etwas mehr nach der etwas mehr als ein Jahr nach der ersten Bestattung gewesen ist, waren wir auf einmal positiv, stand noch gar nicht so in unserem Businessplan, was einfach daran lag, dass wir im September einen extrem starken Monat hatten und auch so stark, dass das Team hier schon sehr ins Straucheln kam und wir dann gesagt haben, wir erhöhen jetzt einfach mal in allen Bundesländern durch die Bank weg alle Preise. Dadurch ist allerdings nichts weggebrochen, sondern kamen immer noch mehr Kunden.
Optimal.
Genau, wir haben das dann im Februar nochmal gemacht, da ist es dann uns ein bisschen auf die Füße geflogen, da mussten wir das teilweise wieder zurücknehmen, aber wir sind damals ganz offensichtlich immer noch unter einer Schmerzschwelle geblieben. Dadurch war der September dann positiv. Im Oktober hatten wir dann in den Google-Kampagnen was umgestellt, was nicht schlau war. Und da ist uns das so ein bisschen eingebrochen. Da ging es dann wieder runter. Dann hat sich wiederholt. Januar war sehr stark. Februar, wie gesagt, haben wir nochmal eine Preiserhöhung gemacht, die nicht so gut funktioniert hat. Und jetzt sind wir dann März waren wir, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht minus 2000 Euro oder so, also quasi so Wasseroberfläche. Hm. Und April war dann wieder sehr, sehr stark und also im Summe über das erste Tertial hinweg sind wir immer noch positiv.
Wie gehst du damit um, dass es hoch und runter geht? Und ist das für dich fein aktuell? Das ist ja jetzt für dich eine ungewöhnte Rolle,
ja,
nach dem, was du vorher gemacht
total,
hast.
Ja, total, ja. Also ich sag immer so, wir sind eigentlich immer in Panik gefühlt, weil entweder kommen gefühlt nicht genug Kunden, also wir sind schon noch auf einem Niveau, wo Manuel und ich mehrmals am Tag reingucken, wie viele sind denn jetzt gekommen, wo wir hochrechnen, wie wird denn der Monat jetzt rauslaufen, was absoluter Quatsch ist, weil gerade dieses Sterben findet immer im Wellen statt und dann geht die Welle gerade hoch und dann denkst du so, boah, ey, wenn das jetzt so weitergeht, Ende des Monats, yeah. Mhm. Und so, ne? Und dann kommt tagelang gefühlt gar nichts.
Nichts.
So.
Okay.
Also so, du kannst es nicht. Und, ne, und wenn die Welle runtergeht, dann so, ich sag schon immer, wir müssen lernen, nicht immer gleich in Panik zu verfallen, weil wir gucken dann, was ist mit den Kampagnen, warum ist das so? Und so, manchmal ist es einfach so, weil das Universum gerade so ist. Da muss man nicht sofort was rumdoktern. Und tatsächlich sage ich irgendwie, wir sind immer in Panik. Entweder haben wir das Gefühl, die Zahlen kommen nicht so, wie wir wollen, oder die Zahlen kommen so, wie wir wollen, oder mehr. Und dann sind wir in Panik, weil das Team dann überlastet ist und das Team nicht mehr hinterherkommt. Das ist, glaube ich, was tatsächlich relativ normal ist in so einer Phase, aber es ist natürlich anstrengend. Also ich habe nie das Gefühl, ich kann mich jetzt hier zurücklehnen und sagen, läuft.
Ja, hat man auch einen gewissen Überlebensdruck dann.
Ja, klar. Also ich glaube, die Überlebensangst haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Weil so, ja, wir können mal einen Monat haben, der schlechter ist, aber generell, sag ich mal, bleiben wir jetzt über der Wasseroberfläche. Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal deutlich was anderes, als wenn du konstant unter der Wasseroberfläche bist. Aber entspannen tun wir es, glaube ich, trotzdem nicht.
Was war für dich der härteste Tag dann seit der Gründung oder seit du eingestiegen bist? Gab es irgendeinen konkreten Tag, wo du gedacht hast, hey, warum tue ich mir das an? Gab es irgendwann, ich frage immer so gern, jetzt auch, wenn jemand dann aus dem Konzern kommt, wo immer alles geregelt war, das Gehalt kam immer pünktlich, die Termine waren immer klar, jetzt hast du ja auch einen gewissen Gestaltungsspielraum, du kannst selber viel mehr machen, aber du siehst auch direkt die Auswirkungen sozusagen. Also, gab's so einen Tag mal?
Also ein konkreter fällt mir nicht ein, aber es ist irgendwie immer wieder so, auch bei uns beiden, weil wir sind immer noch deutlich, deutlich mehr in der Kundenbetreuung, als wir eigentlich wollten und unsere Vorstellung war. Und auch wenn ich das schon noch gerne mache und den Kontakt mit den Menschen irgendwie mag, ist das schon sehr stressig, weil ich eigentlich noch 25 andere Sachen habe, die ich machen muss. Und das ist so das, wo wir sehr stark strugglen, weil wir halt in starken Phasen immer mehr in das operative Business reingezogen werden und so die Kapazitäten dann nicht haben, um das Business nach vorne zu bringen. Und das ist was uns regelmäßig tatsächlich frustriert. So was mich persönlich betrifft, erwische ich mich ganz oft dabei, wo ich denke, so, wo sind denn die ganzen Leute hin, die das früher alles gemacht haben? So, wenn ich jetzt sage, ich habe eine mega Idee, wir machen ein cooles Video zum Beispiel jetzt für die Vorsorgeplattform, wo wir halt sagen, hier, bei uns gibt es alle Dokumente, das kannst du alles ausfüllen, dann machen wir da nettes Video, was wir irgendwie bei Meta einstellen und dann holen wir uns die Leads und dann kriegen die irgendwie so eine E-Mail-Drip-Campaign und werden immer wieder daran erinnert, dass sie doch bei uns eine Vorsorge abschließen sollen. Und dann habe ich eine Vorstellung davon, wie das aussehen soll. Und in meiner alten Welt hätte ich dann irgendwie ein Briefing geschrieben für mehrere Agenturen und hätte gesagt, macht mal. Und dann wären die vorbeigekommen und hätten gesagt, guck mal hier, das ist jetzt das Video, ist das schön so oder muss da mehr Blau rein? Ja. Und dann hätte ich gesagt, ja, da muss mehr Blau rein. Und dann hätte man da 20 Runden gedreht und dann wäre das irgendwann fertig. Und jetzt sitze ich irgendwie da und denke, ja, das schöne, nette Video, wo kommt denn das her? Wer macht denn das? Wer sorgt denn dafür, dass das jetzt irgendwie im Internet erscheint? Und wer sorgt denn jetzt dafür, dass das bei Meta auch den Leuten, also ich habe eine genaue Vorstellung davon, wem ich das zeigen möchte, wer sorgt denn dafür, dass auch genau die das sehen? Und wie kommt denn dann der Lead in, also wer sorgt, also wer schreibt denn diese E-Mail und so? Und das bin alles ich. So, und das war natürlich vorher mal anders und das war gemütlicher und so, ne? Und dann denke ich natürlich schon des Öfteren, dass das im Konzern alles sehr viel schöner war und es dann für auch irgendwie viel mehr Geld gab. Für mich ist tatsächlich dann immer so die Frage, wenn jetzt einer anruft und dir quasi sowas wie deinen alten Job zu deinem alten Gehalt anbieten würde, würdest du das machen? Und da ist die Antwort ganz klar nein.
Okay, das ist ja auch eine spannende Aussage, auf jeden Fall. Ich glaube, also was ich mir jetzt schwierig vorstelle, du hast ja auch jetzt kein super positives Thema an sich. Es geht du bist jeden Tag irgendwie mit Trauernden, mit dem Thema Tod konfrontiert. Wie schaffst du da dann für das Team und für euch und für euch zwei Gründer dann sozusagen selber so die positiven Momente? Muss man das irgendwie ein Stück weit erzwingen oder muss man humorvoll mit dem Thema umgehen? Wie kriegt er das hin?
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also ich mache ja bei uns jetzt auch das Recruiting und ich merke, ich stelle gern Leute ein, die sprühen und die irgendwie was Positives haben, die tatsächlich eher lebensfroh sind. Ich sehe das viel in Gesprächen, die ich habe mit Leuten, die halt schon länger in diesem Bereich sind. Manchmal schleppen die auch so ein bisschen was mit. Das ist auch so ein bisschen so, dieses Thema sucht sich auch so seine Leute. Und bei mir fängt es tatsächlich beim Recruiting schon an, dass ich Leute haben möchte, die den Menschen das eher leichter machen und nicht noch schwerer. Was dann halt dazu führt, dass der Teamzusammenhalt bei uns auch sehr ist. Bei uns gibt es tatsächlich recht viel Humor. Das Team mag sich gerne, wir machen jetzt irgendwie Sommerfest und dann habe ich irgendwie die aus den anderen Städten angeschrieben und gesagt, so hier, ich habe jetzt für euch Hotel. Nein, wir wollen alle bei den anderen zu Hause, wir gehen dann aufs Sofa und so, ist wie schön.
Okay.
Das hilft natürlich sehr. Wir haben auch angefangen, einmal im Monat ich weiß gar nicht in welcher Regelmäßigkeit, weil ich es immer nicht schaffe, aber tatsächlich einen festen Termin zu haben, wo sich auch ausgetauscht werden kann über Sachen, die schwer sind. Wobei es tatsächlich so, wenn mal was ist, was schwer ist, dann merkst du es sofort, weil die Person angespannt wird und dann ist es natürlich für uns hier in Berlin leichter, weil wir dann sofort mit den Leuten drüber reden können. Für die alleine remote wo sitzen, ist natürlich was anderes.
Schwieriger.
Da gibt es dann die Online-Meetings für. Klar gibt es so, also ich merke, dass ich das Thema anders mit nach Hause nehme, was Stress betrifft, als es irgendwie früher war. Wenn früher das Schlimmste, was passiert ist, ist, dass du Geld irgendwie falsch ausgegeben hast, was noch nicht mal deins ist. Das ist schon unangenehm, das will ich jetzt gar nicht irgendwie so sagen, aber man hat halt in diesem Thema so viel Verantwortung und ich bin irgendwie die ersten Monate und manchmal passiert das immer noch, dann bin ich so nachts aufgeschreckt und so, hab ich vergessen, jemand abzuholen. Also man hat so Horrorszenarien oder so, oder habe ich jetzt jemand ins Krematorium bringen lassen, der gar nicht ins Krematorium sollte. Also so, man macht sich halt so spinnerte Horrorvorstellungen, einfach weil das Thema so ein emotionales ist. Ansonsten ist es aber auch so, dass man nicht unterschätzen darf. Also ich habe mir vorgestellt, ich hätte viel mehr weinende Menschen am Telefon. Das ist nicht so, also es passiert schon mal, mir ist es sehr selten passiert, weil in dem Moment, wo die Leute beim Bestatter anrufen, sind sie schon in so einem Erledigungsmodus und dann sind sie irgendwie ganz froh, dass sie irgendwie mal was machen können und sind sehr dankbar, dass auf der anderen Seite jemand ist, der sagt, ich übernehme das jetzt, ich erkläre dir, was jetzt passiert und ich führe dich jetzt hier durch. Und diese Dankbarkeit, die man dann dafür bekommt, ist natürlich auch sehr, sehr stark. Also wir sehen das immer wieder, die Leute sind natürlich in diesen Situationen sehr emotional und sie reagieren extrem. Sie reagieren auf positive Sachen extrem und sind halt sehr dankbar dafür, dass du einfach nur deinen Job gemacht hast. Wenn es irgendwo hakt, die Sterbeurkunde ist noch nicht da oder so, reagieren sie auch extrem. Also es gibt natürlich solche und solche. Aber das kann schon irgendwie oft passieren. Und wenn jemandem aus dem Team das passiert, dann sind halt andere aus dem Team immer da, die die Person dann auffangen können.
Wie gehst du selber jetzt, du hast jetzt erzählt, du wachst dann nachts auf oder du hast das Thema, nimmst das Thema halt mit. Also wie schaffst du es denn komplett abzuschalten? Brauchst du da ein Kontrastprogramm, sage ich jetzt mal, damit du auf andere Gedanken kommen kannst? Oder ist ja auch immer schwierig, wenn man dann eben die Verantwortung hat, dann ist man immer im Thema irgendwie, denkt beim Spaziergehen drüber nach oder so.
Ja.
Kriegst du das hin, abzuschalten? Und wenn ja, was ist so dein Trick?
Also ich glaube, einen Trick habe ich nicht. Ich habe ein Kind. Das hilft schon mal. Tatsächlich, so richtig abschalten kann ich nicht, was jetzt gar nicht so sehr vielleicht mit dem Thema zu tun hat, als damit, dass es irgendwann für dieses Business verantwortlich ist. Ich habe jetzt ein langes Wochenende gemacht. Nichtsdestotrotz gibt's da keinen Tag, wo ich nicht reinschaue, was ist denn los und wie läuft's denn und so. Das stört mich aber auch nicht. Also so mich entspannt es tatsächlich, ein bisschen mehr das Gefühl zu haben, ich habe die Lage unter Kontrolle, als nicht völlig abzukapseln, wobei das schon auch irgendwie so ein Ziel von mir ist, zu sagen, es zu schaffen, mal ein paar Tage, wenn ich Urlaub habe, nicht aufs Handy zu schauen. Ansonsten muss ich irgendwie sagen, dass man kriegt natürlich viel Leid auch mit, wobei ich trotzdem finde, also der ganz große Teil der Sterbefälle, die wir hier haben, sind zwar traurig, aber nicht tragisch. Also bei uns sind die Leute schon in einem Alter, wo das, ja, wenn ich nicht Dinge mal mitbekomme, diese Fälle betreue ich nicht selber, weil ich die Bestatterausbildung nicht habe, aber zum Beispiel, wo Kinder verstorben sind oder so, versuche ich zum einen diese Fälle so ein bisschen von mir zu halten, weil es einfach nichts bringt, wenn das in meinem Kopf jetzt zusätzlich rumgeistert. Und natürlich führt es irgendwie ein bisschen dazu, dass man nach Hause geht und noch ein bisschen dankbarer dafür ist, dass man von manchen Schicksalsschlägen verschont geblieben ist, muss man sagen.
Ja, das verstehe ich. Hast du, also helfen euch die beiden Angels, die jetzt enger dran sind, bei so Mentoring-Themen, oder hast du da jemanden, der dir noch außerhalb helfen kann, oder holst du dir das Mentorship dann aus Büchern oder anderen Podcasts vielleicht, und wenn ja, wer wäre das oder welches Buch oder welcher Podcast?
Also ich höre tatsächlich mehr so in Anführungsstrichen reine Entertainment-Podcasts. Ich glaube, wenn es so um das Thema Mentoring geht, ist es mehr so aus dem Freundeskreis tatsächlich, die enge Freunde sind oder die tatsächlich die eine Coaching-Ausbildung haben oder so. Manuel und ich haben auch ein paar Mal darüber gesprochen, ob wir irgendwann für uns mal so ein Founder-Coaching machen. Das ist, glaube ich, also so das, was ich so höre, ist es das, was viele Founder tatsächlich irgendwie gerade so Zweierteams empfehlen zu machen. Das werden wir sicher auch irgendwann mal machen. Manuel ist tatsächlich in mehreren so Founder-Gruppen und Foren, und mir fehlt dafür einfach die Zeit, weil wenn ich nach Hause komme, noch eine Familie, wo ich mich kümmern muss.
Ja.
Genau, aber Manuel ist mit sehr vielen verschiedenen Foundern im Austausch. Die bei uns die Beratung machen, das ist eigentlich eher einer, da geht es dann tatsächlich um Themen und wie kriegen wir das Business zum Wachsen. Da geht es jetzt nicht so Mentoring und wie können wir abschalten. Das ist tatsächlich was wir sehr stark untereinander machen.
Abschließend würde mich jetzt interessieren, wo du zum Ende des Jahres stehen willst. Also habt ihr irgendwie so KPIs, eine Milestone-Planung? Wollt ihr noch 3 Standorte bis zum Jahresende aufmachen? Ja. Gibt es den Standort in Stuttgart? Ist eure, und da gibt ja immer diese Diskussion um das, hab eine North Star Metric, ist das dann die Anzahl Bestattungen? Habt ihr da ein Ziel bis zum Jahresende? Ja. Was habt ihr so vor? Gibt es vielleicht auch einen Podcast jetzt, wenn du selber sagst, du hörst Entertainment-Podcasts? In Deutschland sind ja die True-Crime-Podcasts super in. Da könntest du daher Werbung schalten, wäre wahrscheinlich. Wobei ich nicht, ob das funktionieren würde, aber.
Ich weiß nicht, ob ich in einem Podcast Werbung schalten würde. Keine Ahnung.
Unbedingt.
Brauchst du noch Werbetreibende?
Ja, gern, immer, ja.
Also wir haben natürlich ein klares Ziel, die Anzahl Bestattungen betrifft pro Monat. Da wollen wir uns auf jeden Fall noch mal mindestens verdoppeln von dem, wo wir jetzt aktuell sind. Und Standorte, ich bleibe bei meinem München, wollte ich eigentlich schon in der ersten Jahreshälfte geschafft haben. Habe ich auch im Immo-Scout gesucht laufen. Also falls du Hörer hast mit einer Location, so 30 bis 60 Quadratmeter in München, immer gerne zu uns. Ja. Also das ist so mein persönliches Ding. Aber abgesehen von einem physischen Standort in München soll es noch mindestens 3 weitere geben in Deutschland.
Okay. Also vielleicht kommt Stuttgart noch dazu, das heißt, okay.
Ich rufe dich an, wenn wir Stuttgart machen.
Ja, ja.
Also wir suchen auch schon, also wenn jemand kennt, bitte mit Bestattungserfahrung. Wir kriegen extrem viele Quereinstiegsbewerbungen. Also Bestattung ist so ein Thema. Ich habe das Gefühl, jeder, der was mit Sinn machen möchte, wo man auch ein bisschen Geld verdienen kann, kommt irgendwann auf die Idee Bestattung. Wir brauchen aber tatsächlich Leute mit Erfahrung. Wir haben schon seit Monaten Anzeigen laufen, wo wir gerade in München und Stuttgart noch Leute suchen das gestaltet sich schwierig. Wir kriegen wenig Bewerbungen aus dem Süden.
Also kann ich dir jetzt nicht beantworten, woran das liegt, aber ich
werde mich mal umhören. Ja,
vielleicht meldet sich auch jemand.
Genau. Bei uns ist es schön.
Ja, meldet euch gern bei der Katja. Es wird auf jeden Fall alles zur Folge wie immer in den Shownotes verlinkt werden. Genau. Und dann ja, wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg euch weiterhin, euch beiden.
Danke.
Bin gespannt, wo da die Reise hinführen kann. Und über die Vorsorge werdet ihr mich jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall mal bekommen. Und dann bin ich ja im Funnel drin. Und dann, genau. Ja, vielen Dank.
Lass mich nicht mehr los.
Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg weiterhin, Katja.
Ja, danke dir auch.
Dann mach's gut. Ja, ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 175 von Happy Bootstrapping. Wie hat's dir denn gefallen? Hast du Fragen? Vielen Dank auf jeden Fall, falls du bis hierhin zugehört hast und dir jetzt noch mein Geschwafel im Outro anhörst. Wie immer kannst du mir gerne Vorschläge für neue Gäste schicken, einfach an hallo@happy-bootstrapping.de, und ich freue mich auch über jegliches Feedback zur Folge oder Fragen, die ich weiterleiten kann. In der nächsten Woche geht's vermutlich weiter mit der Paulina Speidel von Menstruflow. Also wir haben gerade ein paar weibliche Gründerinnen zu Gast. Wir haben die Folge aber noch nicht aufgenommen und ich bin jetzt eine Woche im Urlaub. Von daher hoffe ich, dass das alles klappt mit der Zeitplanung. Ansonsten lasse ich mir was anderes einfallen. Aber wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder mit der Folge 176, was auch immer da dann drin vorkommt. Bis dahin, mach's gut, schöne Woche. Ciao, ciao.